Was bleibt von einem Ort, an dem Geschichte geschrieben und Verbrechen geplant wurden? Und warum kommen Menschen bis heute hierher? Manche aus kritischem Interesse, andere aus gefährlicher Faszination. Ein Besuch am Obersalzberg, wo einst Hitlers Berghof stand.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler.
Ich bin Anna Boschner und gemeinsam beleuchten wir hier in diesem Podcast Orte in und um Salzburg, die eine geheimnisvolle, mystische, vielleicht sogar dunkle Geschichte haben. Dieses Mal waren wir wieder beide gemeinsam unterwegs. Der Podcast hat uns über die Salzburger Landesgrenze hinausgeführt, nach Berchtesgaden. Nur etwas mehr als 20 Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt liegt der Obersalzberg, einst Rückzugsort und Machtzentrale von Adolf Hitler.
Von Salzburg kommend über Grödig und Marktschellenberg erreichen wir Berchtesgaden auf bayerischer Seite. Die Straße schlängelt sich durch das Tal entlang der Berchtesgadener Ache. In Berchtesgaden angekommen, biegen wir links ab und fahren die kurvige Straße hinauf auf den Berg. Der Weg ist bei vielen Einheimischen und Touristen gut bekannt. Das Kehlsteinhaus und die Wanderungen ab dem Parkplatz Hinterbrand ziehen gerade im Sommer hunderttausende Besucherinnen und Besucher an. Freizeit, Natur, Erholung. Und gleichzeitig ist es ein Ort, der historisch stark belastet ist. Die Aussicht während der Fahrt ist normalerweise malerisch und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Watzmann. Doch an diesem Tag bleibt der Blick grau. Es ist kalt, nass. Die Wolken hängen tief.
Es ist also richtig ungemütlich, als wir auf rund 1000 Metern Höhe vor dem Dokumentationszentrum Obersalzberg parken, einem Ort, der heute Museum und Bildungsstätte zugleich ist. Über einen kurzen Weg nähern wir uns dem schlichten Betongebäude. Hier treffen wir unsere Interviewpartnerin, die Historikerin und Pressereferentin Melanie Diem. Wir steigen direkt ein, denn unser Ziel ist klar zu verstehen, was dieser Ort einmal war und was er heute ist. Dafür zeigt uns Frau Diem die Dauerausstellung in der Dokumentationsstelle. Wir werden den Bunker betreten und gehen dann auch noch dorthin, wo früher der Berghof Adolf Hitlers Wohnsitz war. Wir haben uns also viel vorgenommen.
Wenn man von der Geschichte unseres Schattenortes dieser Folge, dem Obersalzberg, erzählt, dann muss man diese in drei Phasen unterteilen. Der Zeit vor, während und nach Adolf Hitler. Und so beginnen wir mit Teil 1, der Obersalzberg vor Hitler. Der Obersalzberg liegt im oberbayerischen Berchtesgadener Land. Das Plateau erhebt sich über dem Zentrum von Berchtesgaden. Um zu verstehen, wie dieser Ort einmal war, lohnt sich ein kurzer Blick zurück. Ursprünglich war der Obersalzberg nämlich eine dörflich geprägte Gegend mit Bauernhöfen und einzelnen Häusern. Bereits im späten 19. Jahrhundert wurden dort erste Gastwirtschaften errichtet. Um die Jahrhundertwende entwickelte sich der Ort dann immer mehr zu einem Ferienziel. Wohlhabende Gäste verbrachten hier ihre Sommer. Viele besaßen eigene Häuser oder Zweitwohnsitze. Wie kam also Adolf Hitler, der in Braunau geboren wurde, in unterschiedlichen Orten Oberösterreichs und auch Bayern, also im Raum Passau, aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, dann überhaupt auf den Obersalzberg? Und warum wollte er genau dorthin?
Also er kam das erste Mal 1923 nach Berchtesgaden, weil er einen alten Freund, der auch der Dietrich Eckart, also ein sehr bekannter Sprecher, sage ich jetzt mal, der dieser völkischen Sparte angehörte. Und diesen Freund hat er besucht, er versteckte sich am Obersalzberg vor der Polizei, weil er da gesucht wurde. Und Hitler merkte eben, also einmal natürlich die Landschaft, dass es sehr schön ist. Also er kam dann auch immer wieder wegen der Landschaft, aber auch wegen der Leute. Weil durch Dietrich Eckart und auch durch andere Bekanntschaften war hier schon in Berchtesgaden und in der Region diese NSDAP und diese Ideologie schon gefestigter. Und da gab es schon viele Unterstützer. Also da konnte Hitler auch schon quasi, da war er willkommen. Und eingemietet hat er sich dann im Haus Wachenfeld zunächst. Und das hat er dann eben 1933 dann gekauft und dann auch sukzessive dann umgebaut zu diesem prunkvollen Berghof.
Hitler besuchte also Dietrich Ecker, den rechten Publizisten und späteren NS-Anhänger. Dieser war für seinen radikalen Antisemitismus bekannt, was Hitler inspirierte, wie es im Ausstellungskatalog der Dokumentation Obersalzberg heißt. Eckert hielt sich dort zunächst versteckt in der Pension Moritz auf, weil er den damaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert beleidigt hatte. Und so kam auch Hitler zunächst in der Pension unter. Vor allem kam er in diesen ersten Jahren in Pensionen und Hotels am Obersalzberg unter. Und so eben auch in der Pension Moritz, dem späteren Platterhof, der heute nicht mehr existiert. 1928 mietete er das Haus Wachenfeld. 1933 kaufte er es und ließ es zum Berghof ausbauen. Zunächst blieb der Obersalzberg zugänglich. Besucherinnen und Besucher kamen hierher, in der Hoffnung, Hitler zu sehen. Fotografien zeigen ihn als scheinbar nahbaren Führer, lachend, grüßend, umgeben von Menschen, mit Kindern, mit Frauen, mit Männern. Der Führer auf dem Berghof, der Vater des Reiches. Doch dieser Eindruck täuscht. Es sind zahlreiche, auch teils gestellte oder für Propagandazwecke manipulierte Fotografien enthalten. Am Obersalzberg verschwimmen Privates und Politik. Und genau das wurde gezielt inszeniert. Denn mit der wachsenden Bedeutung des Ortes änderte sich einiges grundlegend. Ab 1936 wurde der Obersalzberg zum sogenannten Führersperrgebiet ausgebaut und streng abgeriegelt. Die idyllische Berglandschaft blieb. Doch es war nichts mehr wie zuvor. Die Bewohnerinnen und Gäste waren bald andere und auch die Häuser wurden zum Teil umgestaltet oder ausgebaut und in das Erdreich mit Bunkern erweitert. Ein Modell in der Ausstellung zeigt einen Teil des Sperrgebiets und macht sichtbar, wie der Ort ursprünglich aufgebaut war. Und so wird auch deutlich, dass die nationalsozialistische Umgestaltung nicht auf einer leeren Fläche stattfand, sondern in ein bestehendes Dorf eingriff. Wie stark sich das Leben auf dem Obersalzberg dadurch veränderte, zeigt auch das Beispiel des Chemikers und Erfinders Arthur Eichengrün.
Der war ein Erfinder, Chemiker, der hatte hier sein Sommerhaus und hat dann immer die Sommermonate mit seiner Familie hier verbracht im Obersalzberg. Er war jüdisch oder er wurde von den Nazis auch als jüdisch benannt und er musste dann auf Druck oder er verkaufte dann schon vor 1933, weil er diesen Druck gespürt hatte, diese Anfeindungen, das Haus und kam dann eben nicht mehr hierher. Und so gab es eben verschiedene entweder Bauern oder eben die Sommerresidenzler, die dann das Dorf besuchten. Und als Hitler hierher kam und dann erstmal im Haus Wachenfeld wohnte, war ja noch diese Dorfstruktur vorhanden. Und ab 1933 wurde also durch Bormann, der quasi das Vermögen des Führers in Anführungszeichen verwaltete, wurden die Bewohner und die Eigentümer mehr und mehr verdrängt. Also man kann das jetzt nicht pauschal sagen, dass die jetzt alle enteignet wurden. Also es ist sehr individuell gewesen, also je nachdem, wann man verkauft hatte. Ganz freiwillig war das natürlich nicht, weil es wurde ja nahegelegt, dass man verkaufen sollte. Manche haben da vielleicht ein ganz gutes Angebot herausgehandelt, haben das als Sprungbrett gesehen und haben das mehr oder weniger dann freiwillig gemacht. Anderen wurde mit KZ-Haft gedroht oder sie haben dann ganz weit unter Wert verkauft. Also da ist wirklich so eine ganz große Spannbreite. Aber letztendlich war dann kein einziges Haus mehr im Besitz der ursprünglichen Eigentümer, sondern alles quasi in entweder Privatbesitz von Hitler, Göring, Bormann oder dann quasi im weitesten Sinne dann Staatseigentum. Und die meisten Häuser wurden abgerissen, also die wenigsten wurden übernommen und das heißt, mit dem Ausbau des Führersperrgebietes war dann zum Beispiel noch Haus Bormann, also das war noch eins der wenigen Häuser, das geblieben ist. Da ist dann Bormann mit seiner Familie eingezogen. Das Haus Wachenfeld wurde eben zum Berghof umgebaut. Oder Speer lebte in einem Haus, das waren so eine der wenigen. Das Hotel zum Türken, was heute noch steht, das ist wirklich eins der allerletzten Häuser, was das hatte halt auch eine Umfunktionierung erfahren. Und das wurde nicht abgerissen und die allermeisten wurden einfach platt gemacht und genau, stehen auch heute nicht mehr. Da findet man auch keine Grundreste mehr oder so.
Die gewachsene Dorfstruktur verschwand also Schritt für Schritt und machte Platz für ein abgeschirmtes Machtzentrum.
Das Gelände war nun also in mehrere Sicherheitszonen gegliedert. Im innersten Bereich lag der Berghof, umgeben von weiteren Gebäuden der NS-Führung, darunter auch das Haus von Hermann Göring, Hitlers Stellvertreter und Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Ergänzt wurde die Anlage durch eine SS-Kaserne. So entstand am Obersalzberg ein abgeschirmter Komplex, zugleich Rückzugsort und Machtzentrum der nationalsozialistischen Führung. Für die Öffentlichkeit war der Zugang nun vollständig gesperrt. Der Ort, der einst offen zugänglich war, wurde streng kontrolliert. Kontakte zwischen Hitler und der lokalen Bevölkerung brachen weitgehend ab. Stattdessen bewegte sich hier nur noch ein enger Kreis von Vertrauten. Martin Bormann organisierte und überwachte große Teile des Geländes und zählte zu den einflussreichsten Figuren in Hitlers Umfeld. Albert Speer war als Architekt für zahlreiche Bauprojekte verantwortlich und hielt sich ebenfalls regelmäßig am Obersalzberg auf. Hitler umgab sich hier speziell mit diesem engen Kreis. Am Berghof entstand eine abgeschlossene Welt, in der sich Privates und Politisches aber kaum trennen ließen. Viele Entscheidungen wurden nicht nur in offiziellen Sitzungen getroffen, sondern auch in diesem persönlichen Umfeld. Wie nah sich Hitlers engster Kreis hier auf dem Obersalzberg tatsächlich war, wird an einem Modell in der Ausstellung dort deutlich, vor dem wir nun stehen. Es zeigt den Obersalzberg und die Häuser dort. Wir bitten Melanie Diem, uns eine Orientierung zu geben.
Also wir haben genau den Berghof quasi im Zentrum des Führersperrgebiets und drumherum dann eben die einzelnen Gebäudeteile. Gästehaus Hoher Göll wäre dann eben die alte Dokumentation gewesen und die neue gab es ja nicht. Also das ist der rote Punkt auf dem Modell. Das ist quasi der Neubau, wo wir uns heute befinden. Und ja, wir haben zum Beispiel noch eben das Haus zum Türken, also Hotel Türken, das heute noch steht. Das ist ja ganz in der Nähe des Berghofs gewesen. Auch Bormann lebte in unmittelbarer Nähe zu Hitler und konnte quasi von seinem Haus auch auf den Berghof schauen. Also er hatte noch mal so ein bisschen weiter oben gewohnt. Göring hatte ein Haus. Das ist dort, wo heute das Kempinski Hotel ist, mehr oder weniger auf diesem Hubschrauberlandeplatz-Areal. Da hatte dann Göring sein Haus. Wir haben ein bisschen weiter unterhalb des Berghofs das Haus Speer mit Atelier, das war nebendran, und aber auch eine SS-Kaserne. Also es gehört heute auch zum Kempinski-Eigentum. Das ist quasi in so einer Senke, hat sich die Kaserne befunden. Also es war das Führersperrgebiet eigentlich so eine eigene Stadt, könnte man sagen, so ein eigener Kosmos. Dann die Bediensteten, Sekretäre, genau, die engsten Vertrauten gelebt.
Eine enge Vertraute und Geliebte Hitlers war Eva Braun. Auch sie war regelmäßig am Obersalzberg. Es gibt eine Fotografie vom September 1938, die auf der Terrasse des Berghofs aufgenommen wurde. Zu sehen ist sie dort mit dem Reichspropagandaminister Josef Goebbels, der mit breitem Lächeln und verschränkten Armen auf der Brüstung der Veranda sitzt. Außerdem Architekt Speer, Sekretärin Christa Schröder und Staatssekretär Karl Hanke. Vermutlich hat Eva Brauns Schwester Gretel Braun das Foto geschossen. Es zeugt von Sommerfrische, Intimität und Unbefangenheit. Aber doch vermitteln die Männer im Anzug eine gewisse Starre und Formalität, die es zu wahren galt.
Da ist eben diese Fotografie mit Goebbels, Eva Braun und jetzt sehe ich gerade die anderen nicht, aber genau die, die da auf der Berghof-Terrasse eine gute Zeit haben, lachen, sich sonnen und im Hintergrund dann auch die Farbaufnahmen, die Eva Braun gemacht hatte. Das sind jetzt keine Propagandaaufnahmen, sondern das sind wirklich private Aufnahmen gewesen. Die wurden auch nicht veröffentlicht. Zum Beispiel wusste zu der Zeit ja auch niemand, dass es Eva Braun gab, dass sie mit Hitler liiert war. Aber man erkennt eben, wer ist hier so ein- und ausgegangen. Also Himmler war oft am Obersalzberg, also er hat jetzt hier selber kein Haus gehabt, aber er war oft da und dann wurde dann, gerade wenn Himmler da war, viel Dienstliches besprochen, also viel geplant, zum Beispiel der Anschluss Ungarns und wie man dann eben mit den ungarischen Jüdinnen und Juden umgehen sollte. Das wurde dann auch hier am Obersalzberg mit Himmler besprochen. Der Überfall auf Polen wurde vorbereitet. Und diese Aufnahmen, die wir hier sehen, die sind alle im Sommer 39 entstanden. Die wir hier zeigen, die Ausschnitte. Und da ist es ja eben so ein Gemisch aus, es sind Frauen zu sehen, die an einem Tisch sitzen, Kaffee trinken, Kuchen essen und dann kommen die Männer dazu und man unterhält sich, man lacht, man hat quasi eine gute Zeit. Das sieht sehr privat aus nach, man genießt das gute Wetter und die Berglandschaft. Und gleichzeitig wissen wir eben, dass zu der Zeit der Überfall auf Polen vorbereitet wurde. Und es ist sehr stark anzunehmen, dass eben die Männer während ihrer Pause von diesen Besprechungen eben auch natürlich die Landschaft und dieses Ambiente genossen haben. Aber ja, inwiefern natürlich jetzt mit den Frauen darüber gesprochen wurde oder nicht, können wir jetzt nicht beweisen. Aber es ist natürlich naheliegend, dass die auch was mitbekommen haben, warum die Männer hier waren.
Am Obersalzberg verschwimmen Privates und Politik. Und genau das wurde speziell inszeniert. Hitler empfing dort Staatsoberhäupter wie den britischen Premier David Lloyd George 1936 oder Italiens Machthaber Benito Mussolini 1942. Der Berghof war also nicht nur Rückzugsort, sondern auch Bühne für Propaganda. Historische Aufnahmen zeigen Hitler auch im Gespräch mit Kindern, vor alpiner Kulisse, scheinbar zufällig, es sind fast intime Momente. In der Ausstellung hat uns Melanie Diem genau solche Bilder gezeigt. Auf den ersten Blick wirken sie harmlos und spontan. Doch ein genauerer Blick zeigt, diese Szenen waren oft inszeniert, teilweise sogar nachträglich bearbeitet. Personen wurden entfernt, Situationen bewusst gestaltet. Die Bilder sollen ein klares Ziel erfüllen: Hitler als nahbaren, bodenständigen Menschen darzustellen. Eine Inszenierung, die mit der Realität eines streng abgeschirmten Machtzentrums wenig zu tun hatte. Warum hat sich Hitler denn nun gerade mit der Bergkulisse inszeniert? Auch darauf findet man am Obersalzberg eine Antwort.
Also die Berge selbst haben diese Faszination, also sie sind ja irgendwas Majestätisches, was wahrscheinlich viele Menschen auch heute noch anzieht, in den Bann zieht. Und es war schon ja eigentlich auch zu Beginn dieser NS-Zeit waren so die Berge, so dieses da in den Tälern würde noch das echte Deutschsein vorhanden sein. So dieses natürliche, in Anführungszeichen, dieses in Anführungszeichen ursprüngliche, was auch immer das natürlich dann bedeuten soll. Also das hat damit reingespielt. Es ist natürlich auch einfach eine Zufallssituation gewesen, dass er sich dann hier für die Berchtesgadener Alpen entschieden hat und hier seinen zweiten Regierungssitz gebaut hat. Hätte vielleicht auch irgendwo anders sein können, aber die Landschaft hat bestimmt auch eine Rolle gespielt. Also durch diesen Zufall, und das wirkt aber majestätisch und man kann sich da auch gut präsentieren.
Neben der Landschaft und den politischen Kontakten spielte wohl auch die Nähe zu Salzburg eine Rolle. Die Stadt war nur wenige Kilometer entfernt. Hitler besuchte während der NS-Zeit die Salzburger Festspiele. Außerdem hielt er sich mehrfach im Schloss Klessheim auf. Das war das Gästehaus des Führers. Jene Gäste, die er nicht in seinen Berghof laden wollten, empfing er in Klessheim. Der Obersalzberg lag jedenfalls nicht nur abgeschieden in den Bergen, sondern war zugleich eben in unmittelbarer Nähe zu einem kulturellen und repräsentativen Zentrum. Nah bei Salzburg und dem Salzkammergut ebenso ein Zufluchts- und Rückzugsort für viele Nazi-Größen. Aber auch nicht weit entfernt von München und dem restlichen Deutschen Reich. Die Nähe zum Obersalzberg konnte dabei durchaus gefährlich werden, vor allem für die lokale Bevölkerung. Die Region war kein Schutzraum, ganz im Gegenteil. Entscheidungen wurden zwar zentral getroffen, aber vor Ort umgesetzt, direkt, nicht selten auch im vorauseilenden Gehorsam. Ein Beispiel dafür findet sich auch in Salzburg. Im Zwangslager Max Glahn wurden Sinti und Roma interniert, auch auf Initiative lokaler Behörden. Die Nähe zum Obersalzberg wurde dabei sogar als Begründung herangezogen. Man wollte verhindern, dass Hitler diesen Menschen, die damals verfolgt wurden, begegnet. Die Internierten wurden überwacht und später zur Zwangsarbeit verpflichtet, unter anderem als Statisten im Film Tiefland von Leni Riefenstahl. Viele von ihnen, darunter auch Frauen und Kinder, wurden anschließend nach Auschwitz deportiert und ermordet. Wir haben sowohl zu Schloss Klessheim als Gästehaus des Führers als auch zum Sinti- und Roma-Lager in Max Glahn und dem Riefenstahl-Film Schattenorte-Folgen aufgenommen. Wir verlinken sie hier in den Notizen zu dieser Folge. Ihr könnt sie aber auch gerne im Anschluss auf der Webseite der Salzburger Nachrichten finden und natürlich auf allen bekannten Podcast-Plattformen.
Der Zweite Weltkrieg war in vollem Gange. Einige wesentliche Entscheidungen dafür wurden am Obersalzberg getroffen. Es ist somit auch ein Täterort. Hier trafen sich Machthaber des NS-Apparates, um Europa zu beherrschen, Menschen aufgrund der NS-Rassenideologie zu unterwerfen. Jüdinnen und Juden, politisch Verfolgte, Andersdenkende, Homosexuelle, Sinti und Roma und viele andere Bevölkerungsgruppen wurden infolge dieser Entscheidungen verfolgt und ermordet. Doch die Frontlinien verschoben sich, spätestens ab 1944 zugunsten der Alliierten. Nazi-Deutschland geriet immer mehr unter Druck. Hitler war dann vermehrt im Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen zu finden. Später dann im Führerbunker in Berlin, wo er am 30. April 1945 Suizid begann. Im Frühjahr 1945 wurde der Obersalzberg bereits von britischen Einheiten bombardiert. Im Mai besetzten amerikanische und französische Einheiten Berchtesgaden. Die SS wollte den Berghof aber nicht den Alliierten überlassen, wie es heißt. So steckten sie ihn in Brand. Der Berghof wurde zur verkohlten Ruine und damit erneut zum Anziehungspunkt. Menschenmassen pilgerten nach Kriegsende erneut auf den Obersalzberg, um den ehemaligen Sitz des verstorbenen Führers zu besichtigen. Im Jahr 1952 wurde die Ruine auf Anraten der Amerikaner gesprengt. Dem Ort sollte die Faszination genommen werden. Doch das gelang nicht. Noch heute zieht der Berg viele Besucherinnen und Besucher an. Sie kommen nicht nur, um den Ausblick und die Bergluft zu genießen. Sie wollen sich auseinandersetzen mit der Vergangenheit dieses Ortes. Oder auch, um den ehemaligen Führer zu huldigen, wie uns Melanie Diem noch berichten wird.
Teil 3. Wie geht man um mit einem Naturidyll, das Führersperrgebiet war, zuvor Tourismusort und dann nach 1945? Was ist das für ein Ort, dieser Obersalzberg jetzt?
Also nach 1945 wurde das Areal von den Amerikanern vor allem als Recreation Area genutzt, bis in die 90er Jahre hinein für ihre Soldaten, also zum Beispiel die Pension Moritz, die ja dann der Platterhof wurde im Führersperrgebiet, wurde dann als Hotel General Walker umfunktioniert. Und da haben dann eben amerikanische Soldaten dann Erholungsurlaub gemacht. Das war ebenfalls abgeriegelt, also das war jetzt auch nicht so öffentlich zugänglich, also bestimmte Bereiche zumindest für die Bevölkerung.
Mit dem Abzug der US-Amerikaner in den 1990er Jahren stellte sich eine zentrale Frage. Was passiert mit diesem Gelände? Der Freistaat Bayern entschied sich für ein sogenanntes Zwei-Säulen-Modell. Auf der einen Seite wurde der Tourismus weiterentwickelt, unter anderem mit dem Bau eines Luxushotels, dem heutigen Kempinski. Auf der anderen Seite entstand ein Ort der Aufarbeitung, die Dokumentation Obersalzberg. Sie wurde 1999 zunächst in einem kleineren Gebäude eröffnet. Doch schnell zeigte sich, wie groß das Interesse war. Die Ausstellung stieß bald an ihre Grenzen. Nach längerer Planung wurde 2023 ein Neubau mit erweiterter Ausstellung eröffnet. Seitdem sind die Besucherzahlen hoch. Bereits im ersten Jahr kamen mehr als 200.000 Menschen. 2025 wurde mit rund 213.000 Gästen ein neuer Höchstwert erreicht. Heute ist vom ehemaligen Sperrgebiet selbst nur noch wenig sichtbar. Einige Grundmauern sind erhalten, auch das Gästehaus zum Türken steht noch. Vieles andere ist aber verschwunden. Unter der Erde sieht das anders aus. Wir sind nun zurück im Eingangsbereich des Dokumentationszentrums. Von hier zweigt eine weitere Tür ab. Es geht einen Gang entlang. Dieser Teil wirkt nun kühl. Die Wände sind aus rohem Beton, grau und unbehandelt. Ein schmaler Steg aus Metall führt durch den Gang, flankiert von einem einfachen Geländer. Über uns verlaufen lange Neonröhren. Ihr kaltes Licht wirft einen harten Schatten auf die gewölbte Decke. Im Jahr 1943 entschied man sich dazu, den Obersalzberg und das Führersperrgebiet gegen Luftangriffe zu wappnen. Der Bau der Bunkeranlagen wurde begonnen. Nicht alle wurden fertiggestellt. An den Wänden sind noch Spuren zu erkennen. Alte Markierungen, Zahlen und verblasste Schriftzüge. Der Gang zieht sich geradeaus, endet in einer schweren Tür, dahinter weitere Räume, weitere Gänge. Melanie Diems Stimme hallt von den Bunkerwänden wieder.
Wir befinden uns jetzt im Teil des Platterhofbunkers. Dieser Bunkerteil ist, da haben wir bis auf das Licht im Prinzip nicht wirklich eingegriffen. Also wir haben da jetzt, nutzen das nur an zwei Stellen als Ausstellungsfläche, sondern für uns ist der Bunker in erster Linie ein eigenes Exponat und damit das größte Exponat der Dauerausstellung. Und im Bunker selbst befinden sich ganz viele Graffiti und Inschriften und die erzählen uns so ein bisschen was über die Geschichte des Bunkers. Also schon die frühesten, können wir uns vielleicht gleich anschauen, sind noch aus der Zeit, als Zwangsarbeiter und Militärinhaftierte hier den Bunker bauen mussten. Also der Bunkerbau begann 1943 erst, also recht spät. Es wurde auch bis zum letzten Tag daran weitergebaut. Deswegen sind die allermeisten Areale auch nicht fertig geworden. Ziel war es, dass es ein viele Kilometer langes Bunkersystem im Obersalzberg gibt, das die verschiedenen Gebäude und Häuser miteinander verbinden sollte. Das ist aber natürlich jetzt eben durch diese, es gab eine Bauphase von ein bisschen mehr als 2 Jahre natürlich jetzt nicht vollendet worden. Und genau die älteste oder mit einer der ältesten Inschriften ist eben diese Tritubi. Also das waren italienische Militärinhaftierte, die hier Zwangsarbeit leisten mussten und eben mit am Bau gewirkt haben. Und es ist einfach eine technische Zeichnung, also wo halt 3 Rohre verlegt werden mussten. Und genau, das wurde dann eingezeichnet und diente dann eben zur Kennzeichnung, wo was verlegt werden musste. Und unmittelbar nach Kriegsende haben wir hier eine Inschrift mit dem Datum 5.5.1945. Deuxième Division Blondée soll die Abkürzung heißen. Das war die 2. französische Panzerdivision und anzunehmen ist, dass die Buchstaben AG, PS, DA die Initialen der französischen Soldaten gewesen sein könnten, die sich hier verewigt haben. Und diese 2 Kreuze sind die Lothringer Kreuze, also auch genau Kennzeichen für diese Division. Und da haben wir eben sehr viele Inschriften, die ja bis eigentlich in die heutige Zeit sich reinziehen. Wir waren hier, XY war hier, dass man einfach kennzeichnen wollte, ja an diesem Ort, oder wir haben diesen Ort vielleicht besetzt, besucht. Ja, das ist irgendwie schon von 1945 bis heute sich da durchzieht.
Noch eine andere Inschrift sticht heraus. Last Bunker Tour Forever. Daneben stehen zwei Namen und ein Datum aus dem Jahr 1995. Damals war unklar, was mit der Anlage passieren würde. Zwei Besucher verewigten sich, in der Annahme, sie könnten die letzten sein, die diesen Ort betreten. Naja, nur wenige Jahre später, 1999, wurde die Dokumentation Obersalzberg eröffnet. Seitdem ist auch die Bunkeranlage wieder zugänglich. Die Inschrift ist geblieben und erzählt bis heute ein Stück dieser Übergangszeit. Offiziell ist es natürlich nicht erlaubt, sich hier zu verewigen, trotzdem tauchen immer wieder neue Spuren auf. Der Drang, an diesem Ort etwas zu hinterlassen, scheint bis heute zu bestehen. Der Bunker selbst ist in zwei Bereiche gegliedert, den Teil unter dem ehemaligen Platterhof und jenen unter dem Gästehaus. Wir befinden uns hier im Bereich des Gästehauses. Unterhalb verlaufen Versorgungsgänge, die bis heute genutzt werden. Damals dienten sie der Infrastruktur, etwa für die Lüftung. Gleichzeitig ermöglichten sie es den Wachmannschaften, sich im Ernstfall auch durch die Anlage zu bewegen. Gegen Ende des Krieges hielt sich hier kaum noch jemand aus der NS-Führung auf. In den letzten Tagen wurden offenbar noch Unterlagen verbrannt, vermutlich um Spuren zu beseitigen. Darauf weist bis heute der Ruß hin, der sich stellenweise an der Decke abgesetzt hat.
Wir verlassen den Bunker. Draußen führt ein Weg durch den Wald. Vom Dokumentationszentrum weg führt ein Pfad, den wir nun entlang gehen. Etwa 5 Minuten bergab geht es, durch einen Wald. Er ist nass vom Regen. Nach einer Weile öffnet sich eine Lichtung vor uns. Es gibt nur wenige Hinweise hier auf das, was dort einmal war. Einige Grundmauern der früheren Dokumentation sind erhalten. Auch das Gästehaus zum Türken steht noch. An anderen Stellen lässt sich nur erahnen, wo sich früher Gebäude wie Kasernen oder Hotels befanden. Vieles wurde in den vergangenen Jahrzehnten abgerissen. Sichtbar ist das Gelände heute nur noch in Fragmenten. Dennoch kommen noch viele Menschen hierher. Ein Großteil nähert sich dem Ort aus einer gewissen Faszination heraus. Oft kennen sie Bilder oder Filmaufnahmen, etwa von Hitler auf der Terrasse des Berghofs mit Blick auf den Untersberg. Der Besuch vor Ort ist für viele ein erster Schritt, sich intensiver mit der Geschichte auseinanderzusetzen.
Und dann gibt es natürlich die kommen aber auch nicht in die Dokumentation, also sehr wenige rein, sondern die machen dann einfach keinen Halt bei uns, sondern gehen direkt zum Berghofgelände. Und da ist es vielleicht dann mehr als nur irgendeine vage Faszination, sondern ja vielleicht ein hinterher Trauern einer irgendwie vergangenen Zeit. Und gerade um den 20. April gibt es das schon auch immer wieder, dass so Grabkerzen mit oder ohne Hakenkreuz oder irgendwelche Blumen oder sowas abgelegt werden. Dass es auch mal Hakenkreuzritzereien in Bäume gibt. Ist jetzt aber auch nicht so, dass da jetzt ein Meer an Kerzen entsteht, weil es ist ja ein öffentlicher Weg. Es wird ja durch Spaziergänger frequentiert. Wir haben hier oder wir bespielen das Gelände mit Rundgängen und Workshops auch immer mal wieder. Das heißt, es ist also ein öffentliches Publikum. Wenn da jemand heimlich eine Kerze abstellt, dann meistens nach 17 Uhr, wenn wir nicht mehr offen haben, wenn es vielleicht dann schon dämmert, dann kann man das natürlich eh nicht nachvollziehen. Aber die gab es auch schon immer. Also die Leute, das ist jetzt nicht, also wir können zumindest nicht beobachten, dass es jetzt mehr geworden wäre in der Zeit. Aber genau, ist natürlich auf jeden Fall irgendwo trotzdem leider immer noch in der Gesellschaft vorhanden, dieses Gedankengut.
Auch heute tauchen am Obersalzberg immer wieder Hinterlassenschaften auf, etwa Kerzen oder rechtsextreme Symbole. Als wir den Weg entlang gehen, fallen an einigen Baumstämmen helle Stellen auf. Melanie Diem sagt uns, was hier einmal angeritzt war, nämlich Hakenkreuze. In die Rinde des Baumes geschnitten, bewusst dort hinterlassen. Heute sind viele dieser Zeichen überarbeitet, überritzt, unkenntlich gemacht. Jemand hat versucht, sie zu entfernen oder zumindest zu stören. Finden die Mitarbeiterinnen der Dokumentationsstelle oder auch Gäste, Wanderer und so weiter, beispielsweise Grabkerzen oder Sonstiges, die vielleicht am 20. April, also zu Hitlers Geburtstag, dort abgestellt wurden, dann sammeln sie alle ein. Ein Teil davon wird bewusst in Workshops dort eingesetzt, denn sie dienen als Ausgangspunkt, um über Erinnerungskultur, über den Umgang mit Geschichte und auch aktuelle Formen der Verherrlichung des Nationalsozialismus zu sprechen. Über die Website der Dokumentation Obersalzberg können Sie sich über die Ausstellungen, die aktuell dort stattfinden, oder auch über Veranstaltungen und Workshop-Angebote informieren.
Damit sind wir nun am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank wieder einmal fürs Zuhören. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wollen Sie tiefer in die Geschichte des Nationalsozialismus eintauchen? Dann haben wir für Sie einige unserer Folgen in den Infos dieser Folge verlinkt. Schattenorte, Geheimnisse und Geschichten in Salzburg gibt es auch als Buch. Es ist über den Anton Pustet Verlag erhältlich, im SN-Shop und natürlich auch im Salzburger Buchhandel. Haben Sie Fragen zu dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe? Dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.